Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Servus, Zero. Ah, Johannes, das ging ja schnell. Ja, ich habe ein bisschen die Zeit verschwitzt, weil meine Uhr geht irgendwie ein Stück weit zurück, stellte ich gerade fest. Und ich dachte, ich habe noch ewig Zeit und dann war es schon halb jetzt. Ich habe den Stream aufgemacht.
Okay, super. Aber funktioniert alles? Hörst du mich?
Ich höre dich gut, ja. Ja, du mich auch?
Ja, perfekt.
Ja, cool. Ja, ich glaube, es ist jetzt der dritte Livestream zum Thema Steuern. Vielleicht warten wir noch kurz, schenkst dir einen Wein ein. Ich habe heute Rotwein aus dem richtigen Rotweinglas, weil mir irgendein aufmerksamer Zuhörer gesagt hat, ich schicke ihm jetzt mal ein paar Gläser. Das kann ich nicht ertragen, diesen Anblick, dieser Frevel quasi. Und ja, es ist heute das dritte Mal. Wir wollen ja so eine feste Reihe draus machen. Der Name steht noch nicht ganz fest. Ich finde, Steuern machen Spaß, ganz cool.
Dann nehmen wir doch einfach den.
Dann nehmen wir den. Und wir hatten ja heute auch schon mal ein Gespräch bezüglich meiner eigenen Steuern und meines eigenen Konstruktes. Das möchte ich, oder einen Punkt daraus möchte ich ganz gerne heute den anderen auch nochmal vorstellen, weil es mich enorm geflasht hat. Ich habe es auch noch nicht ganz durchdrungen, muss ich sagen. Also das können wir auch nochmal darlegen. Und ansonsten ist der Plan für heute, dass wir zum einen die Fragen mal mit aufnehmen, die auch im Nachgang kamen. Also auch wenn ihr heute Fragen habt oder steuerliche interessante Punkte seht, haut sie gerne als Kommentar unter die Aufnahme, die es dann wieder im Anschluss gibt. Und wir nehmen das für die Zukunft mit auf oder für den nächsten Livestream mit auf. Und ansonsten hast du ja die Woche über auch so ein Steuerquiz gemacht, wo ich gnadenlos schlecht abgeschnitten habe. Das heißt, wäre auch ganz schön, wenn du da nochmal drauf eingehst, auf ein paar Fragen. Und ja, ansonsten lass uns starten.
Okay, also mein Rotweinglas, ne? Ja. Aus der Not heraus, aber ich habe auch Rotwein. Also zum Wohl.
Ja, cheers.
Und auf einen schönen, lustigen, unterhaltsamen Livestream heute Abend. So, genau, also ich habe mir einfach mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die ja auch von manchen kamen. Und wir können ja auch gleich bei dem Thema anfangen, wo wir heute Mittag aufgehört haben, weil ich glaube, das interessiert auch sehr viele. Na, da ging es darum, den Zins an sich selber zu bezahlen, ja, statt an die Bank. Natürlich habe ich, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, in der Regel ja gar nicht die Möglichkeit. Ja, ich finanziere über die Hausbank ganz normal und zahle da 1%, 2%, spielt gar keine Rolle. Und ich zahle diesen Zins aber natürlich zu 100% an die Bank. Und im optimalen Fall habe ich einen relativ hohen Steuersatz, 42% oder 45%, und kriege von dem Zins, den ich an die Bank bezahle, über die Steuer 42% oder 45% wieder zurück. Ja, aber die restlichen 58 Euro, wenn ich jetzt in 100 Euro rechne, die sind weg. Ja, also die Liquidität geht mir flöten. Und da geht es jetzt darum, dass man...
Also warte ganz kurz, Johannes, nur damit wir ein bisschen langsamer sind, damit ich es auch verstehe im Zweifel. Also Zinsaufwand ist bei der Kapitalanlage, also bei der vermieteten Wohnung, kann ich diesen steuerlich geltend machen. Das heißt, mein gesamter Zinsaufwand, den ich übers Jahr hinweg für meine Kapitalanlagen habe, die mindern quasi mein zu versteuerndes Einkommen. Und mindern mein zu versteuerndes Einkommen meint, wenn ich jetzt 1.000 Euro weniger zu versteuerndes Einkommen habe, kann ich sagen, dass ich eben die 42% oder 45%, wenn ich mich in diese Sphären begebe oder befinde, dass ich die in der Steuerrückerstattung zurückbekomme.
Genau,
da sind wir jetzt erstmal, ne? Ja. Weil du, für dich ist es immer alles so super logisch, für andere vielleicht weniger, deswegen versuche ich es so ein bisschen nochmal einfach zu wiederholen.
Ja, genau so, wenn du eingreifst, weil klar, es geht um die vermietete Immobilie als Kapitalanlage, also jetzt nicht ums Eigenheim, ja, oder auch um die eigene Wohnung, in der man wohnt, sondern wirklich um die vermietete Immobilien. Wenn ich hier einen Zinsaufwand habe, dann kann ich den steuerlich berücksichtigen, in der Regel zu 100% mit meinem persönlichen Steuersatz. Also um das nochmal, so weit sind wir jetzt, die 42%, jetzt gehen wir mal von 42% aus, dann bekomme ich auf 100 oder auf 1.000 Euro 420 Euro praktisch über die Steuerrückerstattung oder dass mir halt das Finanzamt erstattet zurück. Aber 580 Euro, die fließen an die Bank oder im Prinzip fließt alles an die Bank. Ja, aber 580 Euro bleiben halt davon, ja, auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und das kann ich verändern, wenn ich den Zins plötzlich nicht mehr an meine eigene Bank, also nicht an die fremde Bank bezahle, sondern an mich selbst. Natürlich muss ich erst diese Möglichkeiten schaffen. Die habe ich nicht, wenn ich heute eine Wohnung kaufe oder morgen die zweite. Aber ich kann mir in meinem Plan das schon so konstruieren, dass ich irgendwann den Zins an mich selber bezahle. Und an mich selber kann aber auch die Ehefrau sein, das können die Kinder sein, ja, wo dann ich ausnutzen kann, dass der Zins oder die Steuern geringer sind. Bei den Kindern, die zahlen auf, sagen wir mal, knapp 10.000 Euro im Jahr ja gar keine Steuern. Und ich habe dann das Phänomen, dass von diesen 1.000 Euro bei meinem Kind landen. Ich kann genauso diese 42% ansetzen beim Finanzamt, kriege also 420 Euro zurück. Und jetzt kommt der Clou, die 1.000 Euro sind bei meinen Kindern steuerfrei. Die zahlen jetzt in dem Fall 0 Euro. Das heißt, ich habe meine 1.000 Euro Zins vermehrt und habe am Ende des Jahres 1.420 Euro. Also ich habe 42% Rendite gemacht, ohne dass ich spekulative Aktien kaufen muss oder sonst irgendein Risiko eingehe.
Ja, es sind ja viele Aktieninvestoren da dabei. Ich glaube, wir Aktieninvestoren, wir freuen uns ja häufig schon über, ich sag mal, eine 10% im Jahr. Und da hast du ja gerade schon mal was gezeigt, was ja grundsätzlich, also für mich ist es gar nicht zu begreifen. Können wir nochmal ein einfaches Beispiel draus machen, ja? Wie das Konstrukt jetzt genau aufgebaut wird. Also wir haben ja heute über meine Konstellation auch gesprochen. Ne? Ich habe 5 Immobilien, die sind jetzt allerdings nicht in der GmbH. Ne? Und die jetzt da zu überführen, wäre auch nicht sinnvoll, weil es dann auch wieder sämtliche Kosten anfallen und so weiter. Aber du sprichst schon von dem Case, dass man Immobilien in einer GmbH hat.
Zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Also, du hast zumindest eine Immobilien GmbH. Die brauchst du dann nicht mal unbedingt, sondern es kann auch eine andere Firma sein, ne? Oder eine andere GmbH. In der Regel halt dann eine Holding, die über deiner bestehenden Firma eventuell drüber sitzt. Und die Holding hat Geld oder hat halt Liquidität zur Verfügung. Und sobald dies der Fall ist, dass die Holding Geld hat, springt die ein und zahlt die Rate, die du jetzt heute noch an deine Bank bezahlst, Tilgung und Zins, in der Regel eine Annuität, die du monatlich an deine eigene Hausbank bezahlst, ab morgen zahlt deine eigene Holding diese Annuität an die Bank. Mit dem Effekt, dass du im Privatbereich an deine fremde Bank gar nichts mehr bezahlst. Du zahlst nur noch Zinsen an deine Holding. Tilgung kannst du dann frei vereinbaren. In der Regel kannst du ganz normal 10 Jahre tilgungsfrei vereinbaren. Und somit zahlst du den Zins an dich selber, an deine Holding. Die hat jetzt, okay, 30% Steuersatz. Aber auch hier funktioniert das Spiel, weil du hast 42%. Und dann hast du immer diese 12% Differenz. Also dann werden halt aus 1.000 Euro am Schluss 1.120 Euro. Auch hier eine Geldvermehrung.
Also 12%.
Genau, immer noch eine gute Rendite, ja, und du zahlst gar keine Steuern, ne, sondern du nutzt hier die unterschiedlichen Steuersätze, um Geld vom Finanzamt zu bekommen.
Okay, dazu Zwischenfrage. Das setzt aber voraus, dass ich zum Beispiel eine GmbH habe jetzt dort, die eben über genug Kapital auch verfügt.
Ja, die braucht aber gar nicht so viel Kapital, weil die Holding natürlich einfach nur in die Rate eintreten kann. Ah. Also wenn du heute 2000 Euro Annuität im Monat bezahlst, dann braucht die Holding halt diese 2000 Euro im Monat auch. Also es geht nicht darum, dass die Holding gleich den ganzen Kredit ablöst. Da gibt es ja eine Vertragslaufzeit mit deiner Bank. Das geht ja auch nicht immer. Oder du musst eine hohe Entschädigung bezahlen. Aber ne, so erstmal Liquidität schon, ja auch für die Holding. Und sie braucht nicht gleich 500.000 Euro Cash, sondern hat halt nach und nach Geld. Und dann kannst du es so gestalten. Das geht mit Immobilien deswegen, weil natürlich gleichzeitig die Holding auch ins Grundbuch eingetragen wird. Also die Holding hat natürlich dann eine Forderung gegenüber dir. Ne? Und das ist natürlich die Immobilie nachher. Im Endeffekt kannst du das Spiel ja so treiben, dass du heute 500.000 Schulden bei deiner Hausbank hast und in 10 oder 20 Jahren hast du 500.000 Schulden gegenüber deiner Holding. Die Bankschuld ist weg und die Schuld ist noch da, aber gegenüber deiner Holding.
Ah, verstehe, okay. Und meine Holding ist dann zweitrangig dort eingetragen im Grundbuch?
Genau, also solange halt die Bank erstrangig ist, ist sie zweitrangig. Wenn dann die Bank irgendwann komplett draußen ist, dann steht nur noch deine Holding im Grundbuch.
Ja, krasses Konstrukt. Das müssen wir auf jeden Fall machen.
Ja, also immer, ne, ich glaube, letztes Mal haben wir es auch schon angesprochen, immer diese Zahlungen an sich selber, ob das der Zins oder auch die Miete, da gibt es wahnsinnige Konstrukte im Steuerrecht, wo das super funktioniert. Und halt umso besser, je mehr ich diese Steuersätze, unterschiedliche Steuersätze ausnutzen kann. Aber, und das ist der Punkt, wo man einfach umdenken muss, das geht natürlich auch, wenn ich gleiche Steuersätze habe. Weil dann bleiben mir trotzdem 100 Euro von den 100 Euro. Das ist der gravierende Unterschied. Wenn ich heute die 100 Euro an die Bank bezahle, dann sind halt 58 Euro weg. Diese 58% bei 42% Steuersatz. So, zahle ich die aber an mich selber jetzt, selbst wenn ich die identischen Steuersätze habe, also du bezahlst jetzt an deine Frau und die hat dann über eure Steuer genauso den gleichen Steuersatz, dann zahlt ihr beide 42%. Der eine setzt die 42% ab und der andere muss sie versteuern. Ja, genau, versteuern. So, und dann habe ich trotzdem im Endeffekt 100 Euro. Also ohne, dass ich Steuersätze ausnutze, habe ich am Schluss 58 Euro mehr, als wenn ich an die fremde Bank bezahle. Und das muss man sich einfach, ja, also mit dem Thema sollte man sich beschäftigen, weil das ein wahnsinniger Hebel in der Liquidität bedeutet.
Ja, ich glaube, das kann man am besten, und das ist ja hier immer nicht so gut möglich in den Livestreams, aber an so einem Flipchart mal ganz gut aufmalen, ne? Also wir haben ja einmal diese Cashflow-Ebene, was passiert im Cashflow, ja, und dann eben diese steuerliche Ebene. Deswegen ist es in Worten, glaube ich, sehr, sehr abstrakt, das so nachzuvollziehen, aber da hast du ja mal eine Idee für einen Post, wo du ganz schöne grafische Darstellungen machen kannst.
Ja, okay, und noch handschriftlich mit meiner Schrift, dass es jeder lesen kann. Ja, aber klar, ne, also das ist wirklich, man muss einfach immer die Vorstellung haben, ja, wenn ich 100 Euro oder 1000 Euro bezahle an die Bank, dann ist 1000 Euro weg, ja, und kriegst dann über die Steuer wieder zurück einen Teil. Ja, wenn ich noch niedrigere Steuersätze habe, also ne, dann habe ich ja nochmal das Problem. Wenn ich nur 20% oder 30% Steuern bezahle, dann sind von meinen 1000 Euro halt 700 Euro weg oder 800 Euro. Also dann wird es noch krasser. Da ist noch wichtiger, an mich selber zu bezahlen, weil plötzlich habe ich dann 80% mehr. Dann bleiben ja immer die 100 Euro. Und das muss man sich einfach immer vorstellen oder vor Augen halten, weil die Bank natürlich mit dem Zins verdient. Egal, wie gut es steuerlich abzugsfähig bei dir ist.
Und der Bank ist ja grundsätzlich egal, von welchem Konto die Überweisung kommt. Ne? Deswegen kann man es so gestalten.
Genau, also der Kapitaldienst ist für deine Hausbank egal. Also du bist ja nach wie vor der Kreditnehmer. Und da stehst du nach wie vor du, da ändert sich gar nichts. Du bezahlst es nur von einem anderen Konto. Und ob das Geld von der GmbH kommt oder von deiner Ehefrau, das wäre auch egal. Der Bank spielt das keine Rolle. Die wollen ihre Anonymität und dann sind die zufrieden.
Ja, ich glaube, wie gesagt, also das Ding müssten wir nochmal aufzeichnen und im Nachgang machen. Oder du kannst da auch nochmal drüber nachdenken, dort zu diesem Thema. Also ich find's so einen krassen Punkt, diesen mal zu durchdringen. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin haben wir ja drüber gesprochen, da da war ich ungefähr bei 30%, jetzt bin ich bei 80% Durchdringung, ja. Wenn man das nur so über die Worte hört. Aber ja, das könnte man nochmal so aufdecken, dass es tatsächlich dann auch jeder dann versteht im Nachgang. Aber ja, lass uns am besten den nächsten Punkt machen.
Ja, also da auch nochmal ganz wichtig, ich habe auch immer Diskussionen mit unseren Kunden, wenn es um Renditeerzielung geht. Ja. Wenn ich da ja, jetzt nehmen wir mal den Flipchart dran zeige, dass es 5%, 6% gibt, dann sagen ja schon die meisten, ja, wo bekomme ich denn das? Also die 5% sind ja total utopisch. Jetzt mal davon weg von der Börse, ja, viele sind ja überhaupt nicht an der Börse, weil dem traut man nicht und alles spekulativ. Und wenn ich dann solche Rechnungen mache, ja, dann sieht man, die Rendite steckt auch ganz woanders. Also ich muss nicht an die Börse, weil man darf ja auch niemand an die Börse zwingen, wenn er Angst vor Aktien hat, ja, oder vor fallenden Kursen, dann macht man ja nachher auch die Fehler, dass man Dinge nicht langfristig hält, ja, sondern beim ersten Verlust gleich verkauft. Und dann sieht man das natürlich auf dem Konto. Und mit Immobilien kann ich eine wahnsinnige Rendite erzielen, wo es gar nicht darum geht, ja, um Mietrendite oder dass ich die Immobilie nach ein paar Jahren viel teurer verkaufe. Spielt dabei gar keine Rolle, sondern ich behalte hier mein Vermögen und schaffe es dadurch, eine Rendite zu erzielen, indem ich verschiedene Konstrukte dann halt anwende. Ja, und deswegen auch immer entscheidend, wer kauft die Immobilien, ne, dass ich es nachher halt an meinen Ehemann oder an meine Ehefrau verkaufen kann. Und dann kann ich mit diesen Darlehen natürlich spielen. Wenn ich Kinder habe, kann ich das nochmal optimieren.
Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal. Das fand ich auch sauspannend, das Thema mit der Ehegattenschaukel. Also wer da nochmal nachhören will, das war im letzten Livestream. Die Aufnahme ist auch in meinem Profil drin. Könnt ihr da mal reinhauen. Fand ich auch sauspannendes Thema. Gerade weil wir jetzt, wir haben ja vor 2019 geheiratet und dann auch überlegt, so kaufen wir jetzt alles gemeinsam, ne, aus der romantischen Ebene heraus. Und steuerlich hätte das zum Beispiel dazu geführt, dass wir uns dieser Option erstmal entnommen hätten. Man hätte sicherlich irgendeine Schenkung wieder machen können, mhm, und so weiter. Auch ein sau wichtiges Thema. Ja, lass uns zum nächsten Punkt gehen. Was hast du noch?
Genau, also eine Frage in meinem Quiz war ja mit dem Eigenheim. Also, was ja auch sehr viele dann auch falsch beantwortet haben. Die Frage war natürlich auch ein bisschen fies gestellt. Ich kann natürlich nicht, wenn ich jetzt ein Eigenheim habe oder eine Wohnung. Warte,
wiederhol die Frage nochmal bitte.
Also da ging es darum, dass ich, also ich muss gerade überlegen, aber es ging darum, dass Zins und Tilgung ich bei meinem Eigenheim absetzen kann. Also die richtige Antwort war, dass das geht, dass ich den Zins und die Tilgung beim Eigenheim absetzen kann.
Ach krass, okay. Das war ich auch falsch genau beantwortet, ja.
Hast du auch falsch beantwortet?
Ja.
Ja, also das kann man auch ruhig falsch beantworten, weil das natürlich nicht in jeder Konstellation geht. Aber es gibt Konstellationen, da funktioniert das. Aber auch natürlich mit, ich sag mal, mit der Gestaltung, dass ich das Eigenheim oder die Immobilie verkaufe. Also der klassische Fall ist zum Beispiel, du hast eine Immobilie, die du fremdvermietest. Und morgen kommst du auf die Idee, ah, scheiße, ich hätte gerne ein Eigenheim und will jetzt mir irgendwas gönnen oder bauen, wie auch immer. Der klassische Weg wäre, du gehst zu deiner Bank und holst dir einen Kredit dafür. So machen sie auch viele, die bereits Immobilien haben, machen das so. Also die Konsequenz, Zins und Tilgung geht natürlich voll auf deine Lasten. Naja, die musst du aus deinem Gehalt bezahlen und kannst auch nirgends steuerlich abziehen. Aber du kannst deine Wohnung genau angucken, die du vermietet hast, ja, also deine Kapitalanlage. Und jetzt gehört eine Wohnung dir und die hast du schon länger als 10 Jahre und jetzt verkaufst diese Wohnung an deine Frau. Okay. Und deine Frau nimmt jetzt natürlich einen Kredit aber auch auf von der Bank, aber für den Erwerb deiner Kapitalanlage. So, deine Kapitalanlage ist im Wert erheblich gestiegen, jetzt sagen wir, hat sich verdoppelt. Das heißt, die Kreditlinie, die du damals in Anspruch genommen hast, ist schon wesentlich geringer. Du hast ja auch getilgt. Mhm. So, deine Frau kriegt jetzt Vollfinanzierung. Und dieses Geld verwendest du, um jetzt deine selbstgenutzte Wohnung zu kaufen oder dein Eigenheim zu bauen. Mhm. Also im Optimalfall, ja, natürlich hast du dann genau das Geld, was du für dein Eigenheim oder für deine eigene Wohnung brauchst. Und damit hast du über den Umweg dass du die Kapitalanlage, also die andere Immobilie finanzierst, die Zinsen voll abzugsfähig und dein Eigenheim hast du mit Eigenmitteln gekauft.
Okay, warte. warte, also folgender Case. Ich habe eine Wohnung gekauft letztes Jahr. Wir machen es ganz praktisch, ja. 200.000 Euro in Berlin-Kreuzberg, egal wo. Die ist jetzt in 10 Jahren, 10 Jahre lang vermietet gewesen. Und ich drücke die Daumen, der Wohnungsmarkt geht ewig so weiter, ja. Und in 10 Jahren ist das Ding 500.000 wert und ich kriege es hin in 5, oder der Marktpreis ist 500.000. Und jetzt würde ich diese Wohnung nehmen, weil wir ein Haus am See gefunden haben und wir wollen unseren Traum verwirklichen, Haus am See, ja. Und jetzt sage ich zu meiner Frau, ich verkaufe dir das Ding hier für 500.000. Meine Frau geht jetzt zur Bank, nimmt sich einen Kredit über diese 500.000, hat diese 500.000. Ich wiederum oder wir zusammen nehmen diese 500.000, die von der Bank dafür waren, meine Wohnung für eigentlich 200.000, aber jetzt 500.000 zu kaufen. Und von diesen 500.000 kaufen wir unser Traumhaus am See.
Genau. Richtig? Ja.
Und jetzt passiert Folgendes in der Tilgung. Meine Frau hat ja einen Kredit zu bedienen bei der Bank, genau, und der Kredit war ja nicht für das Haus am See, sondern eben für die Kapitalanlage, die nach wie vor vermietet wird, jetzt im Besitztumsverhältnis meiner Frau.
Ja. Ja. Ah, also, geil. Da geht es jetzt erstmal nur um den Zins, dass du den Zins plötzlich komplett abzugsfähig machst, obwohl du, wenn du nicht darüber nachgedacht hättest, einfach gesagt hättest, hey, meine Bank, ich brauche 500.000 für mein Eigenheim oder für meine selbstgenutzte Wohnung und du hättest diesen Kredit genauso bekommen. Unproblematisch. Ja, vielleicht jetzt in deinem Fall oder so gibt es viele Fälle, die bekommen dann den Kredit. Aber die Zinsen überhaupt nicht abzugsfähig. Und so kannst du das umgehen. Dieses Spiel kannst du natürlich auch mit Eltern treiben. Da kann das noch besser funktionieren, weil die vielleicht eine Immobilie haben. Das kann dann sogar deren selbstgenutzte Immobilie sein. Ja, und dann mache ich ein Konstrukt draus, dass du kaufst das Ding und dann wird es vermietet. Ja, also deine Eltern zahlen dir dann plötzlich Miete, ja, in Zukunft ja nur 50% der marktüblichen Miete. Und dann hast du auch alle Kosten abzugsfähig. Ja, und wie das dann innerhalb der Familie konstruiert wird, ja, da gibt es dann ja auch genug Möglichkeiten. Also auch so kann das gehen.
Ne? Viele dann denken, ist da nicht die Aussage? Also gut, das erste Modell hat ja einige Bedingungen gehabt. Ne? Das erste Modell hatte die Bedingung gehabt, dass ich eine Immobilie, mindestens eine besitze, ja, diese schon 10 Jahre gehalten habe und dann eben an meine Frau verkaufen kann. Und ich brauche wahrscheinlich hier auch die tatsächliche Marktsteigerung. Also wenn die Immobilie in meinem Case, diese 200.000 Euro und der Berliner Wohnungsmarkt entwickelt sich nicht steil linear nach oben, ja, sondern in genau 10 Jahren ging es mal wieder runter und die ist immer noch 200.000 wert, dann werde ich ja wahrscheinlich nicht 500.000 verkaufen können, oder? An meine Frau.
Ja, klar.
Nee. Also okay.
Dann du musst dich schon irgendwo am Markt bewegen. Du hast einen gewissen Spielraum, ja, ja. 10% oder 15% hin oder her, aber natürlich gilt für dich ja auch der Marktpreis.
Ja, okay, verstanden. Also das war ja zwei Bedingungen geknüpft, die jetzt vielleicht viele gar nicht erfüllen. Ne? Also gerade dieses, ich besitze schon eine Immobilie seit mindestens 10 Jahren, die jetzt eine Marktsteigerung hat. Also das hat ja jetzt mal nun mal nicht jeder. Aber den zweiten Case, da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen, wieder mit meinen Eltern. Jetzt ist Magda ungeduldig, ja, sitzt im Nebenzimmer, ist sau ungeduldig und will jetzt das Haus am See haben. Ich habe aber erst die erste Immobilie 2016 gekauft. Das heißt, Option A fällt raus. Jetzt sage ich, rationaler Investor, ja, um Gottes Willen, so viel Zinsen, die wir zahlen über 1 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, und die können wir nicht mal steuerlich geltend machen, ja. Das tut mir, da blutet mein Herz quasi, ne? Und jetzt nochmal die zweite Konstellation. Ich spreche mit meinen Eltern, die in Rente sind, ja, und sage, kauft ihr das Haus und vermietet mir das? Oder wie war das?
Nee, du kaufst das Haus von deinen Eltern.
Ich kaufe das Haus von meinen Eltern. Aber dann müssten sie das ja erstmal kaufen.
Nee, wenn deine Eltern ja, sag ich mal, deine Eltern haben ein Eigenheim
Ja.
und dann vielleicht ja auch so gut
Ah.
wie abbezahlt, dann gehst du hin und sagst, okay, jetzt kaufe ich euch das Haus ab. Gehst genauso zur Bank, kriegst den Kredit für diesen Hauskauf. Und jetzt können wir das so spielen, dass du dann auch vermietst, ja, weil wenn du ja gar nicht vermietst, wenn deine Eltern kostenlos drin wohnen, dann darfst du auch deine Zinsen nicht absetzen. Dann
Ja.
bringt dieses Spiel nichts. Aber du kannst in Zukunft ab 21 gilt ja 50%-Regel. Das heißt, wenn die ortsübliche Miete 10 Euro wäre pro Quadratmeter, kannst du morgen an deine Eltern für 5 Euro pro Quadratmeter vermieten, also für 50%. Ja, und dann kann man das natürlich so gestalten, weil hier ja auch der Vorteil ist, die Miete zahlen deine Eltern ja an dich. Also auch hier, ähnliches Spiel wie mit dem Zins, fließt die Miete innerhalb der Familie. Das Geld, egal ob das Zinsen, Mieten, was auch immer, Tilgungen, bleibt innerhalb der Familie. Also auch hier kannst du dann ganz gewisse ja, Spiele spielen, ja, die dir nachher wahnsinnig Spaß machen, weil du eine Geldvermehrung hast.
Ja, sehr geil. Also mein Vater ist auch mit dabei. Ich glaube, 5 Jahre oder 6 Jahre hat er jetzt sein Haus. Also du weißt, was wir jetzt machen werden.
Klar, also da kommt natürlich manchmal, das ist nicht immer einfach, ne? Also da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen mit meinem Dad. Ja, das war, als wir dann, als mein Bruder und ich die Idee hatten, wie wir das gestalten wollen. Ja, da, hey, was wollt ihr tun? Also, die Immobilie kaufen, die wollte ich ja euch irgendwann vererben. Also auch das ist so ein Punkt, oder verschenken, ne, noch besser, dass man ja gerade vererben oder verschenken, oftmals die Alternative kaufen, viel besser. Ja, weil man es
Ja,
dann
ja.
auch gestalten kann, ja, sowohl du, ja, als auch halt deine Eltern können es noch gestalten. Und da kann ich dann auch mit Darlehen hin und her arbeiten. Aber in so einem Fall, wegen Eigenheim, dann brauche ich natürlich das Geld noch vom fremden Dritten, von der Bank, ja, damit du dann dieses Geld verwenden kannst, um dein Eigenheim zu bauen. Ja, und dann sind wir wieder, also das, was mit der Tilgung, das war der Punkt von vorhin. Also auch hier wieder, also da vermischen wir jetzt zwei Sachen. Also das war jetzt einmal der Zins beim Eigenheim. Und bei der Tilgung wäre das ähnlich, dass ich plötzlich diese Tilgung, die ich im Eigenheim habe, von meiner eigenen Holding bezahlen lasse. Also auch so spare ich mir plötzlich ja, die Tilgung. Ja, also das ist nachher in der Kombination, je nach Fall oder je nachdem, wie die Konstellation beim Kunde aussieht, ist das natürlich unterschiedlich.
Ja, auf jeden Fall super spannend. Dieses Konstrukt, also würdest du dann überhaupt noch jemand raten, quasi ein Eigenheim zu bauen, ohne irgendwie so ein Konstrukt? Also, die muss doch dann, also alle, die du berätst, bauen die jetzt so ein Eigenheim und zahlen die Zinsen und Tilgung privat?
Da bin ich natürlich jetzt nicht das perfekte Beispiel, weil ich habe
Du
mein
hast es so gemacht.
Eigenheim auch klassisch gekauft, vollfinanziert. Ja, ich habe es dann jetzt in der kurzen Vergangenheit dann umgestaltet. Das ist auch das Schöne, ich kann das auch im Nachhinein noch ja verändern. Aber beim Eigenheim, ja, also es gibt da immer sehr krasse Diskussionen. Es gibt ja der Typ, der sagt, hey, warum soll ich ein Eigenheim, ne, lieber zur Miete und ich spare mir das Geld. Da bin ich immer zwiegespalten. Also es gibt schon Gründe für ein Eigenheim. Jetzt, weil manchmal hat man durchs Eigenheim und sehr viele Kunden auch von uns haben durchs Eigenheim plötzlich einen Sparzwang, weil sie ja plötzlich tilgen und Zinsen bezahlen. Wenn ich den klassischen Mieter nehme, es kommt immer darauf an, mit was vergleiche ich es, aber es gibt natürlich Mieter, die überhaupt nichts sparen. Die zahlen ihre Miete und geben auch sonst jeden Cent aus. Dann fahre ich natürlich, wenn ich mit 25, ja, oder Anfang 30 ein Eigenheim baue und dann wirklich 40 Jahre abbezahle, nachher besser. Ich habe nämlich dann nach 70 Jahren, also mit 70 vielleicht ein Eigenheim, welches abbezahlt ist und der Mieter hat nichts. Wenn ich natürlich im Vergleich einen Mieter habe, der die gesparte Tilgung oder Zins dann anlegt, dann habe ich einen ganz anderen Vergleich.
Und
Also,
dann nochmal Tilgung, Zins und ja oftmals auch die ganzen Kosten, die du mehr hast in einem Eigenheim, weil in einem Eigenheim wirst du wahrscheinlich den super Boden haben. Und wenn du hier auf meinen Boden mal guckst, also das bereue ich schon wieder, ja, da habe ich so ein 5-6 Euro Laminat, was überall aufgeht, ja. Das verlegst du natürlich nicht ins Eigenheim, ne? Das heißt, da hast du ja wahrscheinlich auch noch mal deutlich höhere Investitionskosten. Und wenn ich diese gesparten Bodenkosten jetzt hier in Aktien angelegt habe, ne? Also das kommt ja auch noch mal vielleicht als Punkt dazu. Aber ich habe auch mal gelesen, also unabhängig jetzt von Eigenheim oder auch eine Immobilie als Kapitalanlage, dass die Immobilie quasi die höchste Form des automatisierten Sparens ist, weil du eben diesen Automatismus drin hast, ja. Noch viel krasser als bei einem ETF oder Aktiensparplan, wo du ja nur einen Mausklick davon entfernt bist, bis im nächsten Monat zu pausieren oder jetzt ist die Börse hochgegangen, jetzt pausiere ich mal wieder, weil ich denke, dass ich Markttiming beherrsche, ja, dass ich ein Bauchgefühl habe und weiß, was morgen an der Börse passiert. Das ist ja bei einer Immobilie jetzt nicht so einfach möglich. Du bedienst Monat für Monat deine Annuität, da kommst du nicht drum herum, ne?
Also wenn ich wirklich jemand vergleiche, ne, jetzt nehme ich dich und du sagst, hey, okay, wenn ich jetzt bauen würde, dann hätte ich jährlich diese Kosten. Und diese Kosten, die spare ich mir jetzt wirklich an, egal in welcher Form, ob jetzt über Immobilien, die du dann investierst oder über Börse, mal egal, dann fahrst du natürlich als ne, Mieter immer, immer besser. Ja, weil dann baust du in der Zeit ein wahnsinniges Vermögen auf. Aber diesen Case in 10.000 Fällen findest du dann vielleicht 10-mal.
Ja, genau, der Mensch ist nicht dafür gemacht, ne? Für diese Disziplin quasi.
Und deswegen hat man, für manch einen ist es wirklich besser, vielleicht wirklich früh Eigenheim oder die eigene Wohnung zu haben, weil er dann zum Sparen gezwungen wird. Und ansonsten hätte er das Geld für irgendwelchen Konsum verwendet. So habe ich es ja auch im Konsum. Ja. Eigenheim ist Konsum, aber es ist eine andere Art von Konsum. Und der hat nachher im Alter wenigstens ein Vermögen. Der Vergleichsmieter, der hat vielleicht gar kein Vermögen und der lebt nachher von seiner Rente.
Ja, da habe
Das
ich auch einen
ist.
Kumpel, der hat dann auch eine Wohnung gekauft und ja, für Aktien hat er nie Zeit, sich mal ein Buch von mir durchzulesen. Da habe ich schon 500 Euro geboten, wenn er es liest, ja. Und wenn Scheiße war, kriegt er 500 Euro von mir, ja. Dann ersetze ich ihm seine Zeit quasi. Trotzdem hat er es nicht gelesen, ja. Und so Kapitalanlage, Immobilien, hat er sich auch nicht so wirklich Bock, sich damit mal auseinanderzusetzen, immer unter dem Vorwand, so würde ich es mal nennen, keine Zeit, weil grundsätzlich haben wir alle dieselbe Zeit. Und der hat jetzt aber eine Wohnung, wo er auch dann selber drin wohnt, ja. Und da glaube ich auch, dass das eine ziemlich gute Sache war, weil ich merke jetzt, wie er auch so einen Drang hat innerlich, von dieser Schuld runterzukommen. Also der hat enorm hohe Tilgung, ja, weil er eben den Zinsaufwand auch nicht steuerlich geltend macht, so wie du, ja, die ganzen Tricks kennt er nicht so, wie so viele, ja. Also, denn er kann den Zinsaufwand nicht steuerlich geltend machen und versucht halt deswegen so schnell wie möglich runterzukommen. Und von dem Mindset her hat er auch das gängige Mindset, dass Schulden, Verbindlichkeiten ja etwas sehr Negatives sind. Und davon will ich so schnell wie möglich weg. Und jetzt sein Mindset zu ändern, dauert alles viel zu lange, ja. Aber ich merke, wie das ihm gut tut, ja, in seinem Kapital, in seinem Vermögensaufbau. Ja, weil er wahrscheinlich in 5 Jahren das Ding abbezahlt haben wird, weil er jetzt so Gas gibt. Ja.
Klar, also und der hat dann wenigstens, ne, der hat natürlich lang nicht alles optimal gemacht, aber er hat im Vergleich zu dem Mieter, der das halt nicht tut, einen Riesenvorteil. Er hat wenigstens sein Eigenheim als Vermögen, wenn er die Schulden getilgt hat. Ja, im Zweifel kann der dann im Alter seine Immobilie verkaufen. Das ist natürlich Worst Case. Ja, und das ist wahrscheinlich, was wir in Zukunft sehr oft erleben, dass der Eigenheimnutzer seine Immobilie verkaufen muss, weil er von der Rente nicht leben kann. Wenn ich sonst kein Vermögen aufgebaut habe, und das ist dann das andere, wirklich die Herausforderung vom Eigenheim. Ich habe dann ein Eigenheim schuldenfrei, ja, aber das bringt mir nichts, ja, weil es kein Vermögen ist, aus dem Geld kommt und die Rente es zu mir kriegt. Ja, dann habe ich nur die Wahl, dass ich mein Eigenheim verkaufe. Und das tut halt extrem weh, wenn ich mit 70, ja, oder auch noch älter mein Eigenheim verkaufen muss, um überhaupt leben zu können. Ich habe 40 Jahre getilgt, was ich konnte, ja, und jeden Cent in mein Eigenheim gesteckt. Und erfahrt dann plötzlich, scheiße, die Rente, die reicht nicht. Ja, und dann hat so jemand nur die Option, sein Eigenheim zu verkaufen. Und dann geht's rechnen los. Ne? Wie lange kann ich mit diesem Geld, in Anführungszeichen, mir überhaupt eine Miete leisten?
Ja,
Also,
ja, ja, ja.
Wir werden ja immer älter und es wird dann eng.
Ja, auf jeden Fall zweiter sehr, sehr geiler Gedanke, den du jetzt heute gebracht hast. Gerade dieses Thema Eigenheim ist trotzdem noch so tief verankert, glaube ich, als innerer Wunsch, ja, weil es im Mindset auch von vielen drin ist, dass es so eine Sache ist, die sie sich sofort erfüllen wollen. Ja. Hast du im Bereich Eigenheim jetzt, also wir haben das jetzt mit dieser Zinstilgung besprochen, hast du steuerliche Tipps noch generell rund ums Thema Eigenheim?
Ja, ansonsten gibt es halt beim Eigenheim die Klassiker, ja, also mit haushaltsnahen Dienstleistungen und Reparaturleistungen, die ich steuerlich absetzen kann. Ja, das kennt in der Regel jeder, da muss ich immer darauf achten, dass ich es auch richtig tue. Ne, es gibt halt auch zwei Bereiche. Es gibt die haushaltsnahe Dienstleistung. Das ist so der Klassiker, sage ich mal, ein Gartenarbeiter, ja, den ich beschäftige, oder ja, wenn ich einen Fensterreiniger habe. Das sind die Dienstleistungen. Und dann gibt es wirklich die Reparaturen. Ja, also ich habe für beide Bereiche dementsprechend steuerliches Potenzial. Ja, also die Reparaturen ganz normal, ne? Wenn ich jetzt einen Boden neu mache, ja, oder auch die Wände neu oder neu putz. Ja, also das sind dann klassische Reparaturen. Ansonsten sind natürlich die Möglichkeiten im Eigenheim beschränkt.
Was ist haushaltsnahe Dienstleistung? Eine Putzfrau, eine Haushälterin, was damit?
Genau, also auch das geht. Ne? Dann gibt es dann, je nachdem, wenn du die noch mit 450-Euro-Job, gibt es ja auch noch die Möglichkeit. Jo, oder dann im Bereich der Kinderbetreuungskosten, da kann man dann abwägen, was ist steuerlich günstiger. Wenn ich noch Kinder habe bis 14 Jahre, dann sind auch die Kosten ja noch abzugsfähig. Auch das kann ja in Anführungszeichen eine Putzfrau erbringen, je nachdem, ist die sozialversicherungspflichtig angestellt. Also da gibt es dann ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber ich sage mal, die Abzugsfähigkeit hält sich natürlich immer in Grenzen. Und ich habe auch hier immer, ne, also da kann ich halt nicht Dinge tun, die ich jetzt sage, die mache ich jetzt rein steuerlich, weil auch da fließt mir natürlich 100% des Geldes weg, weil das immer fremde Dritte sind, ob es jetzt der Handwerker ist oder ob es die Putzfrau ist oder das Kindermädchen, habe ich ja immer das Problem, dass mir 100 Euro wegfließen und ich kriege halt über die Steuer wieder einen Betrag zurück. Das sind dann immer Gestaltungen, wo ich nur gucken kann, okay, ist jetzt das günstiger oder das? Aber ich kriege natürlich nicht eine Geldvermehrung dann darüber hin.
Was mit dem Case? Ich kaufe ein Eigenheim, also ich kaufe ein Haus, vermiete es an meiner Frau und wohne auch drin.
Ja, es gab früher, gab es ja die Klassiker, ne, dass man zwei wohnt, man kauft so ein Zweifamilienhaus und in dem einen wohnt die Ehefrau und im anderen der Ehemann und da wird gegenseitig vermietet. Ja, okay. Das sind dann so die Klassiker, die ging, glaube ich mal, wirklich kurzfristig ging das sogar, ja, weil es ja da halt keine Möglichkeit oder war vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen, dass das halt nicht geht, hat aber der Gesetzgeber dann auch gleich unterbunden.
Dann zu offensichtlich.
Ne? Also so gegenseitige Vermietung, ne, das geht dann leider nicht. Das ist dann steuerliche Umgehung.
Auch nicht von Eltern zum Beispiel?
Doch, bei Eltern kann das dann schon gehen. Ja. Da, weil, ne, da musst du ja immer noch aufpassen, dass du, ne, fremdüblich, aber jetzt hast du da die 50%, die eigentlich sehr großzügig ist, dass du 50% nur der Miete verlangen musst, da kann sich das nachher schon rechnen. Aber da habe ich natürlich immer zwei Parteien, wo ich auch mal aufpassen muss. Ja, also auch nicht, manche können ja auch nicht alles mit ihren Eltern tun. Von da ist dann natürlich auch außerhalb des Steuerrechts Vorsicht geboten. Sowohl für die Eltern als auch für die Kinder.
Was hier mit dem Case, den finde ich auch spannend. Und ohne Ehe, also fragt der Sascha hier, wir sind jetzt noch nicht verheiratet. Und Magda kauft das Haus und vermietet es an mich und wohnt aber mit drin?
Ja, da habe ich natürlich auch das Problem mit dem Wohnsitz. Ah. Ja, also ich bin ja gemeldet, also da muss ich schon aufpassen, da bin ich dann schnell in dieser Vermietung drin, die dann so nicht funktioniert.
Okay.
Also das kann ich nachher in der Regel nicht umgehen, nur weil ich nicht verheiratet bin. Also das ist dann keine Konstellation, die mir hilft, weil praktisch identisch.
Würde aber dann gehen, wenn Sie woanders gemeldet wären.
Klar, dann hat sie es als Kapitalanlage. Ne? Also man hat manchmal auch Konstellationen, da weiß man nicht, dass das ein Paar ist. Also funktioniert auch. Aber klar, über den Wohnsitz dann. Also ich darf dann nicht den gleichen Wohnsitz haben.
Aber da, das ist ja dann schon wieder so ein Bereich, der dann zu hart wird, ne? So vom Gefühl her auch so
Ja,
mit
also
der.
es geht ja auch wirklich darum, dass man darf sich eigentlich auch schon fast schon in der Grauzone bewegen. Ne? Also Grauzone heißt für mich immer, dass es da auch einen Schwarzbereich gibt. Das ist sehr kritisch. Ja, also es geht ja auch darum, dass das alles gegenüber dem Finanzamt auch ja, feststeht und ich nicht hoffen muss, dass es halt jahrelang gut geht und keiner merkt. Solche Konstellationen gibt es wirklich immer, dass Finanzamt Dinge nicht merkt. Ja, aber das mit sowas darf man halt auch nicht planen. Wenn es wirklich mal so gut geht, ja, dann muss man sagen, okay, geschenktes Geld. Und dann muss man aber immer aufpassen, wenn das Finanzamt halt morgen kommt und dann auch 3 oder 4 Jahre zurückgeht, dass ich dieses Geld, was ich dann nachzahlen muss, auch irgendwo habe.
Und das muss ich dann auch noch so verzinst nachzahlen, ne? Also dann
Ja.
irgendwie mit was für einem Zins rechnen die da? 6%,
Ja,
12%?
die
Auch sehr
dürfen auch
hoch,
mit
ne?
6% rechnen.
6%, ja. Ja, also dann muss man das auch erstmal haben, dann die Kohle. Gut, dann haben wir die Konstellation, also Ehefrau, hatte ich jetzt gesagt. Dann kam der Einwurf, naja, wenn wir nicht verheiratet sind, was ist dann? Und jetzt kommt der Dritte, der sagt, na, was ist denn mit einer juristischen Person? Also wenn eine GmbH, meine GmbH kauft eine Immobilie und vermietet das an mich als Privatperson, weil die GmbH ist ja eine eigenständige juristische Person, kann dann quasi mein Eigenheim in der GmbH liegen und ich zahle an meine GmbH Miete?
Ja, also das geht immer. Also bei meiner GmbH kann ich immer Mieter sein. Manchmal ist ja auch die Konstellation, auch die kann ganz vorteilhaft sein, wenn ich gar keine Immobilie habe, die fremdvermietet ist, sondern ich habe nur mein Eigenheim, dass ich im Alter, wenn ich 80 bin, mein Eigenheim an die eigene GmbH verkaufe. Ja, auch das kann eine witzige Konstellation oder auch eine sehr steueroptimierte Konstellation sein. Und dann habe ich die Folge, dass ich natürlich in Zukunft Miete an meine eigene GmbH bezahle, habe aber den Vorteil, jetzt nehmen wir mal an, das wäre eine Immobilien GmbH, dass 85% bei mir ja übrig bleiben in der GmbH, weil die dann nur 15% Steuern auf diese Mieterträge bezahlt. Das heißt, auch hier habe ich wieder die Konstellation, dass ich das Geld an mich selber bezahle. Ja, also 100-mal besser als ein Fremdenvermieter, zahle ich es an meine eigene GmbH. Und kriegst dann vielleicht wieder als Gehalt oder als Ausschüttung, je nachdem, wie die steuerliche Komponente aussieht, so gut wie steuerfrei wieder raus. Ja,
Aber
also.
jetzt nochmal, du bist ja schon weitergegangen. Also jetzt nochmal mein Case. Also dann muss ich ja sagen, wenn du sagst, ja, das geht auch, oder das geht, ja, das geht, die anderen Dinge gehen ja nicht, das geht, dann werfe ich jetzt mal den Einwurf ein. Warum macht das dann nicht jeder so, dass er eine GmbH gründet? Diese GmbH kauft das potenzielle Eigenheim und ich werde Mieter bei meiner GmbH, weil dann habe ich auf einmal die Konstellation geschaffen, dass ja die Zinsaufwände und so weiter, also alles Aufwand, was mit diesem Eigenheim zu tun hat, absetzbar ist, was ja in der Privatsphäre nicht der Fall ist. Warum ist das nicht die Lösung?
Das kann vielleicht im Einzelfall die Lösung sein, aber letztendlich geht es ja dann darum, also du bist dann wirklich fremder Dritter. Es ist dann natürlich auch kein Eigenheim, sondern es ist eine Kapitalanlage der GmbH. Das heißt, die GmbH ist auch Eigentümer vom Eigenheim. Und natürlich ja, muss mit 15% versteuern. Das hat dann auch den Nachteil, dass die Kosten oder Zinsen oder was auch immer auch noch mit 15% abzugsfähig sind. Und es ist natürlich steuerlich verhaftet. Also du bekommst dein Eigenheim dann nicht mehr aus dieser GmbH raus, ohne steuerliche Konsequenzen. Also dieser Case, dass ich von Anfang an mein Eigenheim über eine GmbH kaufe, das rechnet sich so gut wie nie. Lieber habe ich dann den Case, dass ich eine GmbH sowieso habe, im besten Fall eine Holding oder schon eine Immobilien GmbH. Und in die verkaufe ich irgendwann später, wenn ich alt bin, mit 70, 80, das Eigenheim, um. Das hat den Riesenvorteil, um Geld aus der GmbH, was ich dort angesammelt habe, was ich relativ niedrig versteuert habe, plötzlich steuerfrei rausbekomme, weil ich ja mein Eigenheim steuerfrei verkaufe. Das heißt, wenn mein Eigenheim dann in 30 Jahren 2 Millionen wert ist, dann kriege ich 2 Millionen aus meiner GmbH steuerfrei raus. Ja, ansonsten muss ich ja ausschütten, aktuell und zahle dann knapp 26 oder 27% Steuern darauf. Und so kriege ich mein Eigenheim, landet dann in der GmbH, finde ich nicht schlimm. Das kommt auch mal auf die Konstellation drauf an. Habe ich Kinder und ich will mein Eigenheim an die Kinder verkaufen oder je nachdem, ja, dann kann es sein, dass die Konstellation jetzt nicht optimal, jetzt aus schenkungssteuerlichen oder erbschaftssteuerlichen Gründen ist. Aber jetzt rein, wenn ich gar keine Kinder habe, kann das die Lösung sein, dass ich Geld aus meiner GmbH steuerfrei rausbekomme. Und es ist für mich gar nicht schlimm, dass ich dann plötzlich Miete bezahlen muss, weil von dieser Miete habe ich auch noch mal 85%. Das Geld sammelt sich in der GmbH. Ja, und ja, wieder den Punkt, ich zahle Miete an mich selber. Da kann ich lang genug leben, ja, wenn ich 2 Millionen verkauft habe, steuerfrei, und zahle halt dann auf 20.000 Euro Miete im Jahr 15% Steuern.
Was hältst du von der Idee von Niko Lauda hier? Niko Lauda, muss ich mal schmunzeln.
Ja, was hat er denn für eine Idee?
Pass auf, jetzt gründe ich eine GmbH und kaufe mit der GmbH das abbezahlte Haus meiner Eltern und die zahlen dann Miete an meine GmbH.
Klar, also das ist genau der Punkt, geht. Ne? Ich habe aber natürlich zwei Herausforderungen oder beziehungsweise einen Punkt, der sehr schmerzt, dass ich Grunderwerbsteuer bezahlen muss. Das gilt natürlich auch, wenn ich mein Eigenheim an die eigene GmbH verkaufe. Zwischen 3,5 und 6,5%, je nach Bundesland, glaube ich, bewegt sich das aktuell. Hier in Baden-Württemberg 5%. Das heißt, wenn ich halt für
Berlin
zwei,
mehr.
wenn ich für 2 Millionen jetzt mein Eigenheim an die GmbH verkaufe, dann muss ich 100.000 Grunderwerbsteuer bezahlen. Und da komme ich nicht drum rum. Und das ist natürlich manchmal sehr schmerzhaft, weil das ist eine unnötige Steuer. Und dann, ne, habe ich natürlich auch hier das Problem. Dieses Objekt bleibt in der GmbH verhaftet. Ich kann es halt nachher nicht mehr nochmal irgendwie steuerfrei verkaufen. Es bleibt immer Betriebsvermögen. Ich bekomme es nicht mehr aus der GmbH raus.
Ja. Okay. Ja, spannend. Also da kann man ja ewig drüber reden. Aber wir wollen ja auch noch ein paar andere Punkte besprechen heute. Was war denn noch eine Notiz, die du gemacht hast, jetzt auch
Ja.
fragentechnisch oder jetzt auch von deinem Quiz aus, was da noch so ein Reinfall war?
Ja,
Also ich bin auf
genau.
jeden Fall noch in weitere Dinge reingefallen.
Genau, also eine Frage ging um die Denkmalimmobilie, warum eine Denkmalimmobilie sich lohnen kann. Und da habe ich aber auch das Ergebnis mehr oder weniger so erwartet. Also es haben über 200 Leute, glaube ich, mit abgestimmt und 13 hatten die richtige Antwort. Also knapp, oh, ja, etwas über 5%, 7% von mir aus. Ja, dass die Denkmalimmobilie und das ist so der allgemeine Tenor. Man denkt bei der Denkmalimmobilie immer erst an die Abschreibung, dass ich eine wahnsinnig hohe Abschreibung habe. Also wenn ich selber einziehe sogar oder wenn ich halt Sanierungskosten habe
Also
und
dazu
die.
ganz kurz, ein bisschen langsamer jetzt ganz kurz. Also denkmalgeschützte Immobilie, da hast du besonders hohe Abschreibungen. Wie hoch sind die in etwa?
Also auch da muss man aufpassen. Ich habe nicht grundsätzlich eine hohe Abschreibung.
Okay.
Also du kannst heute eine Denkmalimmobilie kaufen, also die unter Denkmalschutz steht, und du hast eine Abschreibung von 2,5%. Also die 2,5% sind schon mal grundsätzlich höher, wenn die Immobilie vor 1925, glaube ich,
Genau,
entsteht.
das habe ich hier. In der Ruhmstraße habe ich eine, die ist unter Denkmalschutz, aber die ist, glaube ich, 1925 oder so, also 2 Jahre drüber. Und deswegen hat die, glaube ich, dann auch nur 2%. Das war bei der letzten Steuererklärung das Ding.
Ja, genau. Also, und dann hast du nur 2%, wie bei der ganz normalen Immobilie. 2%. Also die Abschreibung ist nicht grundsätzlich höher. Die Abschreibung gilt immer nur für Sanierungskosten. Also wenn du jetzt heute die Denkmalimmobilie kaufst und du hast schon wirklich 100.000 oder 200.000 Sanierungskosten für dieses Objekt, dann kannst du diese Sanierungskosten, ich glaube, einen Zeitraum von 12 Jahren abschreiben. Wenn du selber drin wohnst. Ja. Also auch das ist der Vorteil, du kannst dann auch selber drin wohnen und kannst diese Sanierungskosten geltend machen. Aber hat natürlich Denkmalimmobilie immer gefährlich, wenn ich so ein Sanierungsobjekt habe. Ja, also da habe ich starke Auflagen, die ich befolgen muss. Ne? Und ich habe schon sehr viel Ärger auch, vielleicht mit Handwerkern, ja, also manchmal sehr kritisch. Aber das ist das, woran alle denken bei der Denkmalimmobilie. Aber die Denkmalimmobilie hat noch einen wahnsinnig großen Vorteil. Das ist ein gemeinnütziger Zweck. Ja, der Denkmalschutz gilt in Deutschland als gemeinnütziger Zweck. Und das hat den riesen Vorteil, dass ich die Denkmalimmobilie, egal wann, also auch, kann ich schon relativ früh oder auch spät meiner eigenen Stiftung schenken kann. Und das hat ein wahnsinniges Potenzial. Wenn die Denkmalimmobilie 2 Millionen wert hätte und ich habe keine Schulden mehr darauf, dann kann ich diese Denkmalimmobilie meiner Stiftung schenken, die ich dann in dem Zusammenhang nur deswegen gründe und bekomme einen Spendenabzug von 2 Millionen, den ich beliebig auf 10 Jahre verteilen kann.
What?
Ja. Ja, also manchmal Wahnsinn, ja, also da habe ich ein wirkliches Steuerinstrument, das ist wie so ein Gutschein. Ja, okay. Diese 2 Millionen, die ich innerhalb von 10 Jahren dann geltend machen kann.
Also warte, ich muss das wieder erstmal verdauen, ja. Also pass auf, ich habe jetzt eine Wohnung gekauft, die ist jetzt denkmalgeschützt, aber ich war jetzt nicht derjenige, der diesen ganzen Sanierungsaufwand abgeschrieben hat, sondern ich habe die in dem super Zustand gekauft, ja. Ich weiß gar nicht, wann die mal hergestellt wurde. So, und die Bude hat irgendwie, sagen wir, 200.000 gekostet. Und du hast jetzt gesagt, das Kriterium, um die dann an eine Stiftung zu schenken, wäre, dass die vollständig abbezahlt ist?
Nee, das wäre egal. Aber jetzt als Beispiel, weil du dann natürlich, wenn du schenkst mit Schulden, dann hast du natürlich nur die Differenz. Also wenn die Denkmalimmobilie 1 Million wert hat und du hast noch 500.000 Schulden drauf und du schenkst komplett, dann hast du natürlich nur 500.000 Freibetrag, weil die Stiftung ja auch die 500.000 Schulden übernimmt. Mhm. Dann hast du in dem Moment halt 500.000 deiner Stiftung zugeführt und bekommst dann 500.000 als Spendenabzug.
Okay, ja. Aber dann, ich würde es anders machen. Ich würde sie dann, und diese Schenkung erst nach 10 Jahren möglich?
Das kannst du auch vorher.
Ah, krass, okay. Also gut, ich würde die dann ab Sondertilgung machen und komplett den Kredit ablösen und die ist dann schuldenfrei, diese 200.000 Wohnung.
Ja.
Und jetzt könnte ich die in eine Stiftung, also jetzt könnte ich die meiner eigenen Stiftung, die ich zuvor gegründet habe, eingliedern oder schenken. Und hätte jetzt einen Spendengutschein, so hast du es genannt, ja, also in Höhe von 200.000, den ich dann je nach Höhe meines Einkommens entsprechend so über die nächsten Jahre verteile, dass ich immer in der Privatsphäre jetzt, ja, ne?
Ja.
Also dass ich in meiner Privatsphäre mein zu versteuerndes Einkommen so mindere, dass ich quasi immer 42 oder vielleicht irgendwann dann hoffentlich mal 45% zurückbekomme.
Genau. Also du kannst es dann deine Progression natürlich ausnutzen, also nicht im ersten Jahr voll geltend machen, wenn du dann plötzlich im Steuersatz fällst, sondern ja, du kannst halt dann wirklich verschieben auf 10 Jahre verteilt.
Da mache ich, gut, aber gut, jetzt machen, der ist 1 Jahr alt, die Bude, und noch gar nicht abbezahlt.
Ja, macht ja wenig Sinn, weil du noch gar keinen großen Spread zwischen Verkehrswert und Schulden hast. Das heißt, das Volumen, was deine Stiftung dann plötzlich hätte, wäre noch nicht groß. Ne? Aber das kann eine Option sein. Ich finde, es ist immer eine Option, wenn du an so einer Immobilie natürlich auch hängst. Du willst sie vielleicht gar nicht verkaufen, ja, also schon gar nicht fremd. Und dann kannst du sagen, hey, verdammt, um steuerlich zu nutzen, dann schenke ich das meiner Stiftung. Und die Stiftung hat nur den Zweck, diesen Denkmalschutz zu erhalten. Das heißt natürlich, die Einnahmen, die du daraus generierst, bekommt deine Stiftung. Ja, also die bekommst nicht mehr du in deiner Privatsphäre, sondern das landet in deiner Stiftung und die Stiftung verwendet dieses Geld, um die Denkmalimmobilie halt immer in Schuss zu halten.
Und meine Stiftung hat den Zweck, meinen persönlichen Wohlstand zu fördern?
Nee, das nicht. Das wäre dann die Familienstiftung. Aber hier sind wir in der gemeinnützigen Stiftung. Die hat nur den Zweck, die Denkmalimmobilie zu erhalten.
Ah, okay.
Und deswegen sollte das ja auch eine Immobilie sein, die dann dementsprechend so Miete abwirft, dass diese Miete auch dazu reicht. Also du kannst jetzt nicht eine Immobilie, die 5.000 Euro vielleicht im Jahr abwirft an Miete, damit wird die Stiftung wenig tun können. Aber wenn du natürlich im Bereich bist, wo du 20.000 nachher Mietüberschuss pro Jahr hast, klar, damit kann ich arbeiten. Oder die Stiftung.
Und wie kriege ich die Kohle raus aus der Stiftung?
Nimmer mehr. Also die Kohle, also du kriegst schon noch Geld aus der Stiftung raus, aber letztendlich musst du dir das dann so vorstellen, also im normalen Case, dass dieses Geld für deine Denkmalimmobilie verwendet wird. Du kannst dich dann auch im Zweifel dort noch anstellen, das geht auch. Du kannst auch 450 Euro dort beschäftigt sein. Aber das hält sich in Grenzen, wie viel Geld du dann aus deiner Stiftung rausziehen kannst. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, die Stiftung hat jetzt 10.000 Überschuss gemacht und jetzt gib mir die 10.000 Euro. Das funktioniert nicht. Das ist auch der
Ja.
Unterschied Stiftung und GmbH. Wenn du die Immobilie der Stiftung schenkst oder auch verkaufst, auch Verkauf wäre möglich, dann gehört diese Immobilie der Stiftung, nicht mehr dem Stifter. In der GmbH gehört es ja dem Gesellschafter. Bei der Stiftung gehört es der Stiftung und nicht dem Stifter. Du kannst die Immobilie eigentlich auch nicht mehr verkaufen. Da gibt es dann Ausnahmen, aber grundsätzlich bleibt die Stiftung und die Immobilie wird auch nicht mehr verkauft.
Aber dann mache ich das nur aufgrund dieser steuerlichen, ich sag mal, des Spendengutscheins. Nur deswegen mache ich das, oder?
Eben, ja, das hat den, also deswegen kommt es immer auf die Immobilie drauf an. Wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, wo du nur das Grundstück bezahlst und du hast 1 Million für die Denkmalimmobilie, so, dann hast du am Anfang diese 1 Million als Sanierungskosten und die kannst du auf 12 Jahre im Prinzip voll abschreiben. Ja, das heißt, da kriegst du dann schon mal 400.000, 500.000 an Steuern zurück. Und später, irgendwann im Alter, kannst du dann diese Denkmalimmobilie, weil du hängst ja voll dran, ja, du hast die voll saniert und du willst die ja gar nicht loswerden, dann schenkst du einfach deiner Stiftung und kriegst dann, ne, Maximalbetrag 2 Millionen bei Verheiraten. Wenn du nicht verheiratet bist, ist der Maximalbetrag 1 Million. Und bekommst dann praktisch nochmal, ja. Also das heißt, du kannst über die Laufzeit deine komplette Denkmalimmobilie vom Finanzamt bezahlen lassen.
Ah ja, also
Das funktioniert.
dann bekommst du eben nochmal deine, also du hast ja einmal die 100% Kosten quasi einmal steuerlich geltend via Abschreibung gemacht über 12 Jahre, davon 42 oder 45% zurückbekommen vom Finanzamt und dann machst du das Spiel irgendwann eben mit diesem Spendengutschein, ja, und da nimmst du nochmal den Betrag und kriegst dann wieder 42 beziehungsweise 45% zurück im Idealcase und hättest dann 90% im Best Case zurückbekommen vom Finanzamt.
Genau, und wenn du die Wertsteigerung bedenkst, also wenn du so eine Denkmalimmobilie 20, 30 Jahre hast, dann ist ja die Wertsteigerung noch drin. Das heißt, du kriegst mehr als das, was du eigentlich dafür bezahlt hast, zurück vom Finanzamt.
Ja. Okay, und dann habe ich durch diese Sache mehr durchs Finanzamt bekommen, als ich bezahlt habe. Aber ab diesem Zeitpunkt ist sie ja dann in der Stiftung drin. Und mal angenommen, sie hat mir vorher einen jährlichen Überschuss, also vielleicht ist das ein Mehrfamilienhaus, denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus, was mir bislang 20.000 Euro Gewinn gebracht hat im Jahr. Und ich sage, wir reden ja jetzt auch irgendwie vom Alter, ja, das ist dann ein Teil meiner Rente. Und jetzt haue ich die da in die Stiftung rein. Und dann fällt ja dieser jährliche Gewinn ja auch weg.
Ja, klar. Genau. Also deswegen muss man es immer abwägen, aber es kann ein super Modell halt in deinem Gesamtkonstrukt sein, weil du halt vielleicht ein oder zwei Denkmalimmobilien hast. Und ne, also ich finde immer das beste Beispiel ist, dass das eine Immobilie ist, wo du sehr viel Herz reingesteckt hast, ja, oder dein Herz dran hängt. Und so kannst du es nutzen, weil es dir nachher auch nichts ausmacht, dass dieses Geld wieder für die Renovierung verwendet wird. Ja, was diese Stiftung ja nachher durch die Vermietung erzielt, das macht ja nichts aus. Und dafür wird ja nur die Immobilie erhalten. Im Worst Case kann das ja auch sein, dass du so eine Denkmalimmobilie, dass die dich so viel Geld kostet im Privatbereich, dass sowieso immer das ganze Geld drauf geht für die Renovierung. Ja, also so eine Denkmalimmobilie kann schon Geld verschlingen, auch später. Ja, also so hast du halt einfach die Möglichkeit, das noch steuerlich zu nutzen, über die Stiftung.
Okay,
Und
spannend.
das finde ich einfach als zusätzlicher Case, ja, mit Immobilien wahnsinnig spannend, ja, wenn du halt verschiedene Objekte hast. Und finde ich immer, sollte man berücksichtigen, wenn man eine Denkmalimmobilie hat, dass ich diese Option habe. Ich muss die Immobilie gar nicht verkaufen, um sie steuerlich zu nutzen. Ja, natürlich kriege ich dann nicht die 100%. Wenn du deine Denkmalimmobilie verkaufst auf 500.000 Euro, bekommst du auch die 500.000 Euro. Na, über die Steuer kriegst du halt ja, die 42 oder 45%.
Ja, verstanden. Gut, auch spannendes Thema. Hast du noch einen Punkt?
Ansonsten, was immer wieder kommt, ne, die ja, Immobilien GmbH. Also da gibt es dann wirklich alle möglichen Fragen. Ne, wie komme ich rein, wie komme ich raus? Was mache ich, wenn ich dann Immobilien im Privatvermögen jetzt habe und ich will die in die GmbH bringen? Grundsätzlich sagen wir immer, da wo jetzt die Immobilie liegt, im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen, das soll sie bleiben. Weil es oft, wenn ich gestalte, dann halt ein steuerliches Problem habe oder eine steuerliche Herausforderung. Meistens ist es ja auch die Grunderwerbsteuer, die mir hier wirklich vieles verhagelt. Ich sage da immer, ja, die Grunderwerbsteuer für Immobilien ist wie das Weihwasser für den Teufel. Das scheitert dann manchmal einfach die Gestaltung, dass ich plötzlich hier halt 5-6% ans Finanzamt bezahlen muss. Und das passiert halt, wenn ich Immobilien im Privatbereich habe und die in meine GmbH bringen will. Dann komme ich halt an dieser Grunderwerbsteuer nicht vorbei. Es gibt dann schon Konstellationen, wo das geht. Das hat dann immer zeitliche Fristen, ist aber relativ kompliziert, würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Aber auch da muss ich dann immer überlegen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Na, auch da sind wir selber ein bestes Beispiel. Auch wir haben jetzt bei unserer Gestaltung, die wir haben, in der Immobilien GmbH die Grunderwerbsteuer tatsächlich geschluckt, ja, diese teure Kröte, weil jegliche Konstellation, um die zu umgehen, wären doch meine Eltern mit eingebunden und das halt auch noch eine gewisse Laufzeit, wo wir gesagt haben, nee, dann zahlen wir jetzt diese Grunderwerbsteuer. Ja, klar, die ist dann auch wieder finanziert, ja, dann ist es nicht ganz so schmerzvoll, aber bezahlen muss ich sie trotzdem. Ja. Aber das ist so bei der Vermögensverwaltenden GmbH oder Immobilien GmbH ganz wichtig, dass ich dieses Konstrukt in der Regel nutze für neue Immobilien. Ja, also wer Interesse an der Immobilien GmbH hat ja, und sehr viel mit Immobilien macht, sagen wir dann, okay, dann gründe vorerst einfach schon mal eine GmbH, die du dann nutzen kannst, wenn du ja, morgen eine vernünftige Immobilie findest für diesen Bereich, dann kaufst du mit der GmbH. Haben wir ja letztes Mal schon gesagt, ich habe dann immer die Entscheidungsfreiheit, wirklich noch zu sagen, ich kaufe sie mit der GmbH oder ich kaufe sie privat oder meine Frau kauft. Ich habe viel mehr Möglichkeiten.
Das hast du mir heute erzählt, ne? Also so eine GmbH, also eine Immobilien-GmbH zu gründen. Was sind das nochmal ungefähr für Gründungskosten, die wir haben? 800 bis irgendwas Euro?
Ja, ich sage mal, von Notarkosten liege ich da zwischen 800 bis 1200 Euro, so schätzungsweise, mit allem drum und dran für die Gründung.
800 bis 1200, das sind die Gründungskosten. Und was habe ich dann jährliche Kosten in etwa?
Und dann habe ich die laufenden Kosten. Also da ist erstmal, wenn ich gar nichts habe, außer dem GmbH-Mantel, wirklich der Steuerberater oder die Betreuung das teuerste. Ansonsten fallen ja nicht viel Kosten an. Ja, die sind überschaubar. Ja, und da lege ich beim Steuerberater vielleicht dann auch nochmal bei 800 bis 1500 Euro im Jahr. Also um den Dreh. Also 800 ist schon grenzwertig, ja, aber so zwischendrin, zwischen 800 und 1500 Euro kriegt man eine GmbH hin. Aber natürlich sind es dann unnötige Kosten, wenn ich halt eine GmbH habe und die noch gar keinen Inhalt hat. Aber das ist auch immer, kommt drauf an. Also für manch einen sind dann 1000 Euro das locker wert, um morgen die Entscheidungsfreiheit zu haben, diese Immobilie über die GmbH zu kaufen.
Naja, es geht ja gerade beim Thema Immobilien häufig dann in der heutigen Zeit um Schnelligkeit, ne? Wenn ich jetzt ein Objekt habe, und jetzt zu dir sage, Johannes, morgen rufe ich dich hektisch an und sage, pass auf, wir müssen jetzt schnell die GmbH gründen. Ich muss morgen kaufen. Naja, dann wird es irgendwann spannend. Ne?
Das kriegst du dann immer hin. Also,
aber das werde ich mit dir machen, Johannes.
Ja, also, dann gehen wir morgen mal GmbH gründen. Ne? Damit uns das nicht passiert. Ja, weil klar, das ist auch sowieso oft der Faktor, auch gerade im Steuerrecht, ne, wenn dann die Zeit brennt, ja, oder man zeitlichen Druck hat, dann passieren auch die Fehler. Also deswegen ist es so wichtig, dass man einen Plan und eine Strategie entwickelt, wie ich dann auch zukünftige Fehler, die allein aufgrund der Zeit entstehen. Also dieser Faktor ist wirklich gefährlich und nicht zu unterschätzen. Weil wenn es halt plötzlich schnell gehen muss, dann vergisst man halt auch einfach mal einen Punkt, ja, den man sonst ganz normal auf dem Schirm hat.
Okay.
Also, und es kommt natürlich immer die Frage, Immobilien GmbH, ab wann es sich lohnt, Ja, da lasse ich mich dann selten zu einer Aussage hinreißen, dass ich sage, okay, ab 50.000 Vermietungseinkünfte lohnt sich's, ja, oder ab 20.000 oder ab 100.000, weil es immer sehr individuell ist. Und die Immobilien GmbH, das ist ganz wichtig, hat ein erhebliches Risiko. Das, ne, also der Grund, eine Immobilien GmbH ja zu tun, sind die 15% Steuern, die ich da nur bezahlen muss. Aber diese 15%, da muss ich höllisch aufpassen, dass ich in der Immobilien GmbH keinen Fehler mache, damit es bei diesen 15% bleibt. Und wenn ich dann nur einen minimalen Fehler habe, dann zahle ich halt die 30%, so wie,
Sag mal so den gängigsten Fehler, der passiert.
ja, dass ich zum Beispiel eine Küche mitvermiete, ne, und dann schon rum. Ne, also
Krass, okay.
ich kann ein komplettes Mehrfamilienhaus theoretisch vermieten und irgendwo ist eine Küche drin, die vermiete ich offiziell mit. Auch wenn ich sie nicht offiziell mitvermiete, ne? Wenn diese Küche einen Wert hat, und das Finanzamt merkt, dass eine Küche mit drin, die vermietet wird, ob da
Wow.
jetzt 100 Euro im Monat extra verlangt werden oder nicht, dann fliegt mir das ganze
Krass.
Ding um die Ohren.
Das ist
Und
krass.
die Klassiker sind Photovoltaikanlagen. Und eine Photovoltaikanlage darf ich nicht mitvermieten. Ja, also auch dann fliege ich hier raus aus diesen 15%. Und bin sofort in der 30% ganz normalen
Und da macht dann das
GmbH-Besteuerung.
Finanzamt, weil ich frage mich gerade, wie sie das, ach so, Mietverträge wahrscheinlich, ne?
Ja,
Oder
also, ne, das kann schon
dass
ein
sie dann.
Kaufvertrag sein, dass da eine Küche drin steht. Das macht man ja dann auch gern, weil man die Küche will man ja extra im Kaufvertrag drinstehen haben. Ne, da spare ich Grunderwerbsteuer.
Ja.
Das reicht dann schon, ne? Und wenn da die Küche drin steht mit 20.000 Euro Wert, dann habe ich da verloren. Ne? Also auch da gilt es dann, sagen wir mal, im Graubereich höllisch aufzupassen, was schreibe ich jetzt in den Kaufvertrag?
Genau, weil so Best Case, also um eben Grunderwerbsteuer zu verringern, muss ja das hast du jetzt wieder in dem Nebensatz verschluckt, ja, ne? Wenn man die Küche in einem Kaufvertrag ausweist, ne, dann wird diese Summe, also als Beispiel, ich habe eine Wohnung gekauft für 200.000 Euro und da steht drin, dass 10.000 Euro davon für die Küche gezahlt wurden. Dann wird quasi bei der Errechnung der Grunderwerbsteuer 200.000 minus 10.000 gerechnet und dann nur die Grunderwerbsteuer von 190.000 Euro genommen. Ne? Deswegen wäre erstmal so der gängige Steuertipp, ja, mach das so, ne? Dann sparst du Grunderwerbsteuer. So, wenn man jetzt dieses VV GmbH-Modell wieder fährt, überleg dir, was du machst. Ne?
Ja, also das ist wirklich extrem gefährlich, weil man es ja auch dann gewohnt ist, ne, Dinge anzugeben, damit man Grunderwerbsteuer spart. Und man denkt jetzt nicht an die 15% Gewerbesteuer, die man sich ersparen kann, und die einem dann um die Ohren fliegt. Ja, und wirklich, da gibt es keine Grenze, ne? Also da gibt es keine Bagatellgrenze. Ja, also wenn ich ein 2-Millionen-Objekt kaufe und da ist halt eine Küche für 20.000 Euro mitvermietet, dann ist so. Also da gibt es nicht eine Grenze, dass man sagt, naja, wenn das unter 10% ist oder so oder unter 5, dann spielt das keine Rolle. Nee, da geht es nur darum, vermiete ich was anderes mit.
Der zweite Punkt zu diesem Thema Grunderwerbsteuer ist auch die Instandhaltungsrücklage. Ne? Die muss auch im Kaufvertrag ausgewiesen werden. Wenn sie im Kaufvertrag ausgewiesen ist, also dann selbes Spiel, Beispiel 200.000 kaufe ich die Wohnung, davon sind 10.000 Euro die Küche, 10.000 Euro die Instandhaltungsrücklage, dann wäre wieder die Rechnung 200.000 für die Errechnung der Grunderwerbsteuer, 200.000 minus 10.000 Küche minus 10.000 Instandhaltungsrücklage und dann wäre meine Basis 180.000 für die Grunderwerbsteuer, ne? Ja.
Genau, das sind die Klassiker, dass man halt Küche oder Inventar, es kann ja auch Inventar sein, Einbaumöbel, was auch immer, im Kaufvertrag extra als Position ausweist, und natürlich die Instandhaltungsrücklage, wenn ich die Grunderwerbsteuer dadurch sparen kann. Wenn ich einen Vertrag habe, wo das gar keine Rolle spielt, ja, also jetzt zwischen Ehegatten oder zwischen Kinder, Eltern, dann kann ich drauf verzichten. Da kann es aber natürlich trotzdem eine Rolle spielen, wegen der Abschreibung später. Weil ich nicht nur den Vorteil der Grunderwerbsteuer habe, sondern halt ja auch den Vorteil, dass ich eine Küche, ja, die ich ja gebraucht dann auch kaufe, viel schneller abschreiben kann. Das ist dann der zweite Punkt. Es geht nicht immer um die Grunderwerbsteuer, sondern es geht manchmal auch um die Abschreibungssätze.
Ja, ja. Ja, hier waren noch zwei Punkte, aber nur der Wohnungsanteil der Instandhaltungsrücklage, ja, natürlich. Also nicht die gesamte Instandhaltungsrücklage des Hauses, ja, dann hätte ich wahrscheinlich
Ja, wenn
den
es schlecht, ne?
Kaufpreis, den Kaufpreis um die Hälfte Gemiete gemindert oder so in meinem Beispiel, ne? Also von 200.000 ich mit meiner eigenen Wohnung, die Instandhaltungsrücklage lag vielleicht bei 5.000 bis 10.000 der Anteil meiner Wohnung, ne? Deswegen war das Beispiel schon relativ realistisch. Und der andere Punkt, der hier kam, warum darf eine Küche nicht mitvermietet werden? Also sie darf natürlich mitvermietet werden, aber das würde eben dieses Kriterium der VV GmbH zunichte machen. Und warum? Naja, wahrscheinlich, weil das dann schon wieder eher Richtung gewerblich geht, oder?
Ja, genau. Also da geht es einfach darum, dass es schädlich wird. Ne? Also ich infiziere dann praktisch die Gewerblichkeit. Das hat im Endeffekt nichts mit Gewerblichkeit zu tun. Ja? Aber man will bei der Vermögensverwaltung oder bei dieser Immobilien GmbH geht es ja nur darum, dass ich Erträge aus der Miete von Grundstück und Gebäuden erziele und nicht eine Miete aus der Küche. Ja. Das ist der Punkt. Und da ist wirklich alles kategorisch ausgeschlossen. Es gibt Ausnahmen, ja, dass ich Kapitalvermögen darf ich haben. Ja, das geht. Das hindert dann die 15% Ersparnis oder die Gewerbesteuerersparnis nicht. Aber das ist im Großen und Ganzen mehr oder weniger die einzige Ausnahme, die ich habe. Aber alles, was mitvermietet wird, ja, und da geht es nicht darum, nochmal entscheidend, dass ich dafür extra Geld bekomme, sondern dass das Ding einen Wert hat. Ja, weil dann wird einfach unterstellt, es wird mitbezahlt durch die Miete. Ob das die Photovoltaikanlage ist, ob es die Küche ist, ob es Einbaumöbel sind, auch hier ne, ein Problem, es können Einbaumöbel sein, die werden gar nicht extra ausgewiesen. Aber die haben einen Wert. Und dann wird einfach unterstellt, die werden mitvermietet. Oder ne, so Lastenaufzüge, wenn ich jetzt bei Gewerbeimmobilien bin, da gibt es einfach einen Lastenaufzug. Der wird gar nicht genutzt. Spielt gar keine Rolle. Da geht es einfach, was hat der einen Wert? Und das Ding wurde mitverkauft und damit schädlich.
Mitvermietet? Also dann?
Ja, der ist dann ja praktisch in der Vermietung halt enthalten. Ja. Obwohl der auch gar nirgends stehen muss. Also da steht im Mietvertrag nirgends, weil im Mietvertrag steht halt einfach der Preis pro Quadratmeter. Dieser Lastenaufzug wird auch gar nicht verwendet, weil vielleicht der neue Besitzer diesen Lastenaufzug gar nicht braucht. Aber er hat einen Wert. Und damit gilt er als mitverkauft, als mitvermietet und ist dann schädlich.
Wow, aber das zeigt ja, worauf man alles achten muss, ne? Bei der VV GmbH, wenn man diese 15% haben will und nicht die 30, ne? In der laufenden Besteuerung.
Genau, und das ist dann wirklich so ein Worst Case, ne? Weil man macht ja dieses Konstrukt extra, um nur 15% Steuern zu bezahlen. Und wenn einem das dann um die Ohren fliegt, dann habe ich keine Chance. Und dann kriege ich das Ding nicht mehr raus, ich kriege es nicht gerettet. Ja, und gerade das, was ich erzielen wollte, geht dann wirklich den Bach runter. Das ist manchmal.
Ja. Das heißt also für diese vermögensverwaltende GmbH, das ist gar nicht so einfach jetzt so nach, ich habe mir das so vorgestellt, okay, da kloppe ich alle Dinger dann rein. Ne? Also ich vermiete ja zum Beispiel viel möbliert, WG und so weiter. Also das wäre alles ausgeschlossen da in der Nummer, ne? Für dieses Konzept und das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Das heißt, es nimmt mir da schon wieder einige Gestaltungsspielräume quasi. Also sie ist schon sehr individuell zu betrachten auch.
Ja, also und wirklich individuell zu bedenken, ja, also wenn du jetzt möbliert, vermietst, dann kommt es natürlich auch drauf an, wenn das Sofa halt schon 20 Jahre und durchgesessen ist, ja, dann spielt es keine Rolle, weil das Sofa ist dann nichts mehr wert. Also das kriegst du nicht mal verkauft, dann spielt es keine Rolle. Aber wenn du natürlich extra deine Wohnung aufhübsch, ja, mit deiner Möblierung, ja, ganz klar, dann kommst du nie in diese 15%, weil du über den Mietpreis letztendlich ja das mitvermietst. Und da ist ja auch immer so, das gibt's ja auch im Kaufvertrag nochmal extra an. Da will ich ja diese Gestaltung, ne, dass du 20.000, 30.000 hier im Inventar hast und das wird auch mitvermietet. Und du darfst es auf 5 oder noch kürzer einen Zeitraum abschreiben. Also, aber hier hast du ja in der anderen Art eine wahnsinnige Gestaltung mit Möblierung, ja, dass du bis 800 Euro steuerlich sofort absetzen kannst. Wenn du das alles im Inventar auflässt, dann kommst du auf eine ganz andere Abschreibung in der Summe.
Wollte gerade sagen, weil, also wo ist da die Grenze? Ich hat mich auch erinnert, 800 Euro netto, ne? Pro Möbelstück, ne? Das heißt, ich kann alles sofort abschreiben, weil ich kaufe ja da nicht die Designermöbel.
Genau, ne? Dann brauchst du nur eine Inventarliste. Also der Käufer braucht eigentlich eine Inventarliste und dann kann er das abschreibungstechnisch ganz anders behandeln. Du verkaufst dann 4 Stühle mit, ja, ein Sofa, ein Tisch. Klar, geht.
Beziehungsweise ich vermiete das, ne? Also ich kaufe die Wohnung, dann setze ich da Möbel rein und diese ganzen Möbel, die ich kaufe, mache ich in meiner laufenden Steuererklärung als Aufwand geltend und da sie alle unter 800 Euro netto sind, sofort in diesem Jahr.
Genau, deswegen, also früher war die möblierte Wohnung, glaube ich, ein bisschen verpönt. Heute kannst du, glaube ich, mit einer möblierten Wohnung, ja, da gibt es ja dann extra Agenturen, die das ja auch nochmal sich drauf spezialisieren, also erzielst du natürlich einen wahnsinnigen mehr Miete im Vergleich zu jetzt, wenn du es einfach leer vermietest, ja, weil es ja einfach viel werthaltiger wirkt. Und du hast noch den Vorteil, dass diese Kosten voll abzugsfähig sind.
Ja, also auch. Ja, ich bin mal gespannt. Ich plane im Januar noch einen Livestream mit, wie heißt sie, Mrs. Goldesel. Das ist richtig. Hat ja letztens auch einen Livestream gemacht und sie macht ja viel mit Ferienimmobilien. Und das ist nochmal ein anderes. Ich mache ja viel mit möbliertes Wohnen oder WG-Vermietung. Und dann nochmal dieses Konstrukt Ferienimmobilien. Bin ich auch sehr gespannt, was sie da berichten wird. Gerade auch im Hinblick jetzt auf diese ganze Corona-Zeit. Ich meine, ich glaube, Deutschland, Immobilien liefen ja ganz gut, ne, dieses Jahr, weil keiner raus wollte, sodass das wahrscheinlich
konnte,
gar nicht
ne?
so. Ja, genau. Ne? Und da bin ich auch nochmal gespannt. Wollen wir noch eins machen, Johannes, so bis 9?
Also den Punkt habe ich auch noch auf meiner Liste, ne? Ferienimmobilien.
Ja. Ach, der ist das. Na gut.
Ich glaube, in meinem Booklet habe ich das genannt, der neue Boom. Also Ferienimmobilien können extrem interessant sein, weil du natürlich, wenn du viel Arbeit da reinsteckst, das nehmen wir mal Svenja, Mrs. Gold, Esel, ja.
Ich weiß, ist das so, oder?
Ja, ich glaube.
Ne, kann also, das mal jemand schreiben? Sie ist ja auch ziemlich bekannt, glaube ich.
Also auf jeden Fall Svenja, die da ja auch immer sehr viel Liebe reinsteckt.
Ja.
Und aber natürlich viel Arbeit. Aber mit dieser Arbeit habe ich natürlich eine ganz andere Mieterzielung, als wenn ich langfristig ganz klassisch vermiete. Und ich habe auch noch andere Vorteile über die Ferienimmobilie, dass ich hier Umsatzsteuer geltend machen kann. Und ein Punkt, den viele da nicht beachten, jetzt rechne ich noch in den alten Sätzen, beziehungsweise in den neuen, die jetzt wieder kommen, dass ich bei den Ausgaben 19% in der Regel ja Umsatzsteuer habe. Ja, also wenn ich irgendwelche Reparaturen oder irgendwelches Material kaufe, dann habe ich 19% in diesen Rechnungen enthalten. Und aber durch die Vermietung habe ich nur 7%, die ich ans Finanzamt abführen muss. Also diesen Vorteil sehen viele gar nicht. Und wenn diese Vermietung also sehr gut ausgelastet ist, ist trotzdem so, oder in vielen Fällen, dass ich gar keine Umsatzsteuer ans Finanzamt bezahlen muss, weil ich durch Rechnungen, wo ich 19% geltend mache, also mehr als das Doppelte, also fast das Dreifache, ein Nullsummenspiel bei der Umsatzsteuer habe. Ne, weil viele haben immer Angst vor der Umsatzsteuer bei Ferienimmobilien. Oh, dann muss ich das ja der Umsatzsteuer unterwerfen und abführen. Also wenn ich es für 107 Euro vermiete, dann muss ich halt, ne, stimmt jetzt nicht ganz, aber ich muss halt 7% ans Finanzamt abführen. Aber ich darf auf der anderen Seite 19% Kosten bei der Vorsteuer anrechnen.
Warum stimmt das nicht, wenn du sagst, für 100 Euro netto vermietest, dann wäre brutto 107, ne?
Ja, so rum. Aber wenn ich für 107 Euro brutto vermiete, dann bin ich nicht bei 100 Euro netto. Deswegen, und das habe ich jetzt gerade mit dem Kopf hingekriegt.
Okay, und
stimmt doch, oder?
Scheiße. Ich meine, die laufenden Ausgaben bei einer Ferienimmobilie, also zum Beispiel der Putzservice, meinst du dann? Ne? Der rechnet mir immer 19% ab. Was kann es da noch geben? Okay, manchmal muss ich auch irgendwas austauschen in der Bude, ja. Aber und die sind dann so hoch. Ich meine, der Knackpunkt ist doch der, weswegen wahrscheinlich die Menschen Angst haben, weil sie eine Rechnung einer Privatperson in der Regel stellen, ne? Also über eben 100 Euro netto plus 7% Mehrwertsteuer, 107. Aber diese Privatperson kann ja die Vorsteuer nicht ziehen. Das heißt, die Privatperson sieht ja wiederum nur 107 Euro. Und das ist die Angst, ne? Dass man höher vermieten muss und nicht alles bekommt.
Genau. Also natürlich, wenn die Ferienimmobilie mal komplett renoviert ist, ne? Also du hast den großen Vorteil natürlich am Anfang in der Renovierung. Ja, zum Wohle.
Wir standen gerade, ihr solltet auf Wein zurückwechseln, weil wir nicht mehr rechnen können und das liegt wieder am Wasser.
Ja, vielleicht liegt es ja am Wasser, ja, das stimmt. Ja. Also bei der Ferienimmobilie, wenn ich halt am Anfang Renovierungskosten habe, ja, also gerade ja alles aufhübsche und wirklich renoviere oder auch noch renovieren lasse, also dann habe ich ja hauptsächlich die Kosten. Dann ist das halt super spannend, dass ich diese 19% vom Finanzamt zurückbekomme. Und da gibt es aber auch eine Steuerfalle, ne, weil ich bei Ferienimmobilien bin ich immer in der kurzfristigen Vermietung. Die kurzfristige Vermietung, und deswegen ist sie auch steuerpflichtig, also immer, wenn es kurzfristig vermietet wird. Aber ich muss aufpassen, wenn ich aus der kurzfristigen Vermietung in die langfristige Vermietung wechsle. Das kommt auch sehr oft vor, vielleicht auch als Eigennutzung. Auch dann ändert sich das ja. Und wenn ich dann innerhalb von 5 Jahren ja, Renovierungsarbeiten hatte und habe Vorsteuer geltend gemacht, dann muss ich die wieder anteilig zurückbezahlen.
Also das ach, was langfristig ab 6 Monate, ne?
Also langfristig, genau. Also kurzfristig gilt so grundsätzlich bis 6 Monate. Ja.
Und wenn ich dann wechsle und bei einer Langfristvermietung darf ich keine Umsatzsteuer ausweisen?
Genau, also wenn du grundsätzlich jetzt an Privatpersonen dann langfristig vermietest, ja, oder halt nicht an Umsatzsteuerabzugsberechtigte Unternehmer in der Regel ja dann vermietest, dann hast du keinen Vorsteuerabzug und darfst ja auch keine Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, du musst dann rückwirkend die Vorsteuer, die du geltend gemacht hast, natürlich wieder ans Finanzamt zurückbezahlen. Sonst wäre das ja ein schöner Trick. Ne? Du kaufst halt eine Immobilie, sagst, oh nee, die will ich kurzfristig vermieten, renovierst und kriegst ja 19% dieser Kosten zurück und dann machst du es ein Jahr lang und dann sagst du, oh nee, jetzt vermiete ich langfristig. Ja, dann musst du praktisch von 4/5 zurückbezahlen.
Und wo ist die Grenze? Also irgendwann ist es mir doch auch wieder erlaubt, oder nicht? Ist da jetzt nicht ein Leben lang?
Wie meinst du, was ist wieder erlaubt?
Naja, also wenn ich das jetzt so gemacht habe, mein Ziel, oder jetzt von der Svenja, das Ziel war eben die Ferienimmobilienvermietung, ne? Und jetzt hat er das gemacht und voller Ehrgeiz ist die reine das Konzept, ja, und nicht mit bösen Willen wie deinem, ja, Steuern zu sparen, ja, sondern sie ist da voller unternehmerischen Ehrgeiz rein in die Nummer. Naja, und es lief erstmal schleppend, dann lief es irgendwann ganz gut, aber dann kam ein großer Virus und der hat alles zerstört, ja. Und jetzt musste sie überlegen, okay, was mache ich damit? Kamen halt keine Touristen mehr, also hat sie an Einheimische vermietet in der Langfristvermietung. Und jetzt stellt sich ja schon die Frage, also nach wie vielen Jahren, wenn sie das jetzt 10 Jahre gemacht hat zum Beispiel, ja, diese kurzfristige Vermietung, darf sie dann nach 10 Jahren wieder wechseln oder müsste sie auch dann, wenn sie dann wechselt und die Wirtschaftslage hat es halt so herbeigeführt, dass sie wechseln muss, müsste sie dann die gesamte Differenz der letzten 10 Jahre der Vorsteuer-Umsatzsteuer-Geschichte wieder zurückbezahlen?
Ne, bei der Renovierung ist es ein 5-Jahres-Zeitraum.
5 Jahre.
Ja, also wenn ich heute renoviere für 100.000 Euro, habe 19.000 oder für 119.000 und habe 19.000 Euro Vorsteuer geltend gemacht und mache das dann 5 Jahre kurzfristig, dann habe ich kein Problem, wenn ich im 6. Jahr wechsle. Dann ist dieser Berichtigungszeitraum vorbei. Wenn ich halt innerhalb dieser 5 Jahre wechsle, dann wird es monatsgenau zurückbezahlt.
Ah, okay.
Also wenn wirklich nur noch ein Monat ist, dann ist halt ein, oh scheiße, jetzt ist schon das Ende. 5 mal 12.
Ja, 60 minus 1 oder was?
Bitte?
60 minus 1 dann oder was?
Wenn du, ja, genau. Ja. Dann muss ich halt 1/60 zurückbezahlen. Ne? Also das wäre jetzt ein krasses Beispiel. Ja, also es wird wirklich monatsgenau dann berechnet. Vom Finanzamt.
Genau, das wird ja keiner machen einen Monat davor. Ne?
Also ja, aber, ja, manchmal lässt sich es ja vielleicht wirklich nicht vermeiden, aber klar, in der Konstellation nicht. Ja, aber es kann halt schon sein, dass ich nach 2, 3 Jahren das ändere und dann habe ich wirklich die Gefahr, dass ich halt hier eine hohe Vorsteuer, die ich gezogen habe, zurückzahlen muss.
Ja, ja.
Und das sollte ich immer auf dem Schirm haben. Das gilt auch auf dem umgekehrten Weg, das ist noch komplizierter. Also wenn du heute eine gewerbliche Vermietung hast, ja, also an Unternehmer, Mit Umsatzsteuer, ja, dann gehst du ja hin, also immer dann auch mit Umsatzsteuer vermieden, da hast du als Vermieter nur Vorteile. So, jetzt kann das aber ein Unternehmer sein, der keinen Vorsteuerabzug hat. So, dann darfst du auch nicht, der ist zwar Unternehmer, aber du darfst nicht mit Umsatzsteuer vermieten.
Ein Kleinunternehmer meinst du?
Als Beispiel oder so der Arzt als typischer, der keine Umsatzsteuer, keine Vorsteuer hat.
Ach, Ärzte haben das auch nicht, also diese, das sind ja diese Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, ne? Also ja, im Steuergesetz, ne?
Ja, beim Arzt ist so, dass der einfach umsatzsteuerlich für fast alle Leistungen befreit. Ah. Der ist umsatzsteuerlich befreit und somit nicht fast ausschließlich umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführt. Nur dann darfst du mit Umsatzsteuer vermieten. So, und dann ist auch die Gefahr, dass du im Endeffekt trotzdem diese Immobilie deinem umsatzsteuerlichen Vermögen zuordnen solltest. Warum? Weil wenn du nach 2 Jahren plötzlich an jemanden vermietest, der halt Umsatzsteuer abzugsfähig ist, dann kannst du Umsatzsteuer geltend machen. Mhm. Ansonsten nicht. Ja, also die Vorsteuer ziehen. Ne? Also auch hier ist das umgekehrte Spiel, dass ich einfach im Finanzamt mitteilen muss, ich bin hier im umsatzsteuerlichen Vermögen. Es passiert im Moment nichts, weil ich vermiete sowieso einen Arzt. Ne? Aber irgendwann kommt vielleicht jemand anderer und du hast da riesige Kosten mit Umsatzsteuer, die du nicht geltend machen konntest. Aber nach 2 oder 3 Jahren kommt jemand und dann kannst du berichtigen zu deinen Gunsten. Das hat man fast nie auf dem Schirm. Oftmals passiert ja auch gar nichts innerhalb dieses Berichtigungszeitraums. Ja, dann war das nicht schlimm, dass du da keine Zuordnung getroffen hast. Aber wenn es passiert, dann kannst du halt nicht mehr ändern.
Ja, cool. Verstanden, Johannes. Es waren wieder fast 90 Minuten jetzt. Steuerinput. Waren richtig harte Bretter auch gedanklich dabei. Also gerade der Anfang, der war, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber mega, mega gute Punkte, Diamanten für mich dabei, wieder auch in diesem Gedankengut, ja, mal sich so durchzuschlingeln. Finde ich enorm interessant, ja, das zu durchdenken. Weil das eben irgendwann dann auch mal im entscheidenden Moment diese Gedanken einmal gehabt zu haben, ich glaube, daran erinnert man sich dann. Und deswegen halte ich das für enorm wertvoll, das, was wir, oder das, was von dir ja hauptsächlich kommt. Ich trinke ja nur Wein. war eine super Sache. Tut mir bitte einen Gefallen oder uns beiden, dass ihr einen Kommentar hinterlasst. Hier waren wieder einige Fragen, auf die ich auch nicht eingehen konnte oder wir beide. Weil es ist enorm schwer, das immer dann noch einzubinden, weil die Dinge eben so komplex sind. Also haut sie gerne wieder unter die Aufnahme rauf oder rein und dann werden wir sie beim nächsten Mal wieder mit aufnehmen, versuchen die wichtigsten Punkte hiermit abzusprechen. Und Johannes, wir müssen uns auch mal überlegen, dass wir irgendeinen festen Tag der Woche oder alle 2 Wochen oder alle jeden Monat, also dass wir ein festes Konzept mal fahren, dass sich jeder darauf einstellen kann. Da muss ich mal mich ein bisschen konzentrieren zum Thema Steuern. Und vielleicht einen Zettel und Stift nehmen. Also bei diesen Konstrukten teilweise im Steuerrecht ist, glaube ich, nicht so schlecht, das zu tun. Und ja, es war mir ein Fest und besten Dank, Johannes.
Also gerade ganz kurz noch, ganz wichtig, weil immer viele mich auch fragen, ja, was soll ich denn machen? Ich habe eine Immobilie oder ich habe noch gar keine. Ne, und das ist der Punkt, auch ne, über seine eigenen Horizonte hinaus zu gucken, ja, die Familie mit zu integrieren. Weil gerade mit der Familie habe ich vielleicht nachher Gestaltungen, an die ich im Moment gar nicht denke. Weil da kann das dann halt passieren, dass ich plötzlich Zins an mich selber bezahlen kann. Aber da auch immer ganz vorsichtig vorgehen, ne? Weil für Familien oder gerade auch für Eltern das manchmal ein heikler Punkt ist. Ja, die vielleicht nur das Gefühl haben, man will an ihr Vermögen. Aber gerade mit Immobilien kann man da wahnsinnig viel spielen.
Ja, cool.
So, als Abschluss. Ja,
dann wünsche ich dir und allen anderen auch einen guten Rutsch. Morgen ist noch ein Livestream mit Maxim, den muss ich nochmal vorbereiten. Da geht es um die Top Learnings 2020. Bin ich ganz spannend, weil ich mal richtig reflektieren muss und gezwungen werde, reinzudenken. Ich hatte ja heute auch ein Buch gepostet, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Fand ich auch ein sehr spannendes Thema, mal zu überlegen, was ist denn das überhaupt, was würde ich diesem 18-jährigen Ich jetzt mit der heutigen Erfahrung raten? Hast du kommentiert, Johannes?
Habe ich kommentiert?
Frage ich dich.
Dein Buch? Das neue Mönch.
Ja, ich ja glaube, genau. dann bitte mach dir Gedanken. Was würdest du, Johannes, deinem 18-jährigen Ich raten?
Oh, scheiße. Weil, kein Wirecard kaufen.
Ja.
Scheiße.
Das zu spät. Nee, aber fand ich eine sehr spannende Frage, jetzt auch mal einfach zu reflektieren und genauso morgen mal zu reflektieren. Was sind denn so die Top-Learnings 2020? Und ja, bringt es doch vielleicht auch mal von euch mit. Also, ich finde auch diesen Post enorm inspirierend, jetzt mal reinzugucken. Was sind eure Kommentare? Was würdet ihr eurem 18-jährigen Ich raten? Und dann entsteht so ein Community-Effekt. Und also deswegen seid ihr alle angehalten, da auch noch mal einen Kommentar, weil umso geiler wird das Ganze. Und
da gibt es noch einiges. Es gibt ein ganzes Buch hier, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Wahnsinn.
ja, genau, man kann ein ganzes Buch machen, da sieht man, Dirk Reuter hat es geschrieben, aber man muss dazu sagen, er hat viele Persönlichkeiten immer diese Frage gestellt, ja, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Und dabei kam halt dieses Buch raus und er schreibt im Vorwort, dass er das halt für seine beiden Töchter geschrieben hat, die irgendwie jetzt, weiß ich, 16 und 18 sind, und finde ich eine geile Nummer, sich selber da auch mal zu fragen.
Ja, also auf jeden Fall geil, aber wobei es nie zu spät ist, ne? Egal wie alt. Man kann die Zukunft komplett verändern und das ist so spannend in unserer Zeit, egal was in der Vergangenheit war oder was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Ab jetzt kann ich es ändern, raus aus dieser Opferrolle und rein ins Tun.
Total, es geht super schnell. Ne? Ich finde immer sehr inspirierend das Beispiel auch von dem WhatsApp-Gründer, der eben sich bei Facebook als Angestellter beworben hatte und dort abgelehnt wurde und dann Sandy selbstständig rein, hat WhatsApp gegründet und ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre später hat er dieses Unternehmen für 16 Milliarden verkauft an Facebook. Ne? Also eine kranke, was sind anderthalb oder zwei Jahre, ja? Und was in dieser kleinen Zeit alles möglich ist, Wahnsinn.
Ja, nee, super. Also ich mache noch einen Kommentar drunter. der wird dann ganz lang.
Ja. Zeig mal bitte noch mal einmal dein T-Shirt, Johannes. Ich sehe, dass er ist Zacharias Zaster da drauf.
Ja,
all you need is Zaster, ja, geil. Ja. Kannst ja bald eine Fanlinie rausbringen.
All you need is Zaster, genau.
Ja,
ja, na, außerdem, das habe ich ganz vergessen. Ne? Also es gibt heute extra wegen dir, Maurice, 10 Euro und 15 Euro auf die Booklets Rabatt. Also wenn man auf meine Bio Zaster Booklets, dann kann man die heute günstiger erwerben.
Und das läuft wieder wie lange? Das hast du aber jetzt, nachdem ich hier meine ganze Lebensgeschichte erzählt habe, ist gar keiner mehr drin.
Ja, sorry, ich hab's total vergessen. Ich habe vorhin extra noch die Preise geändert. Das gilt heute, der ganze Tag noch.
Schon immer so. Ja, dazu ein Zitat von Ronald, weil wir arbeiten gerade auch an einer eigenen Idee, oder wir drei. Er sagte gestern, warum zur Hölle verkaufst du das immer so günstig? Jeder einzelne Tipp ist mehr wert, als dieses Booklet kostet. Ja, das fand ich so gut. Also ich glaube, das sind sehr gut investierte Kohle, die man da von dir bekommt. Und jeder, der dich hier erlebt, also Kompetenz pur.
Also ich sage wie immer herzlichen Dank. War mir eine Ehre.
Johannes, auch rein. Bis bald. Ne?
Ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.